Wir hatten das letzte Mal angefangen, uns mit einer zweiten Art der Expansion zu befassen. Und zwar hatten wir bis dahin uns die isotherme Expansion halt angesehen und das vorwärts, seitwärts, rückwärts durchgekaut. Und letztes Mal haben wir uns mit der adiabatischen Expansion angefangen zu befassen. Ja. Adiabatische Expansion. Und das Charakteristische an dieser adiabatischen Expansion ist, dass dabei keine Wärme ausgetauscht wird. Also es wird keine Wärme ausgetauscht. Und das bedeutet letztendlich, dass Q gleich 0 ist. So, wenn ihr also irgendwo mal in Tabellen irgendwas eintragen sollt, wir werden uns dann wahrscheinlich das nächste Mal dann mit dem Carnot-Kreisprozess befassen, also dem Modell eines Motors. Und da sind auch adiabatische Schritte dabei. Und dann haben wir diese Tabellen, wie viel Arbeit, wie viel Wärme, sonst was übertragen, ausgetauscht wird. Dann ist, sobald ihr das Wort adiabatisch hört, könnt ihr immer in die Tabelle sofort Q gleich 0 eintragen. Also das ist einfach die Definition eines adiabatischen Prozesses, wobei das Wort adiabatisch werdet ihr noch in vielen anderen Zusammenhängen finden. Zum Beispiel habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen auch, dass wir hier ein NMR-Zentrum halt haben. Und mit NMR werdet ihr euch ja auch, was ich euch schon mehrmals angedroht und angekündigt habe, das ganze Studium durchaus noch befassen müssen können dürfen. Und da gibt es zum Beispiel sowas wie adiabatische Pulse. Also man regt dort Zustände an mit Pulsen und eine bestimmte Art von Pulsen, so eine adiabatische Pulse. Und das hat halt bestimmte thermodynamische Charakteristiken. Also dieses Wort adiabatisch, das werdet ihr des Öfteren noch bekommen, nicht nur hier in der Thermodynamik, sondern wird immer mal wieder auftauchen und bedeutet dann letztendlich, dass irgendwo ein Prozess so geführt wird, dass keine Wärme dann ausgetauscht wird. Die Frage ist halt jetzt, wenn jetzt ein Gas eine adiabatische Expansion durchführt, was passiert mit der Temperatur des Gases? Die fällt, genau, die sinkt. Ne? Denn es ist ja nicht isotherm, das heißt, das Gas leistet Arbeit und das muss dann irgendwo aus der inneren Energie dieses Gases kommen, wird ja nicht wie bei der Isotherm von außen wieder zugeführt, sondern muss halt daraus kommen, das merkt man dann, dass die Temperatur dann letztendlich sinkt. Halten also auch das fest, da das Gas Arbeit verrichtet, sinkt die Temperatur. Ich hatte euch das letzte Mal am Schluss der letzten Stunde schon gesagt, dass man selber sehr schöne adiabatische Experimente durchführen kann. Das war halt das mit der Flasche, die man sehr schnell öffnet. Was dort halt nochmal, um das nochmal klar zu machen, passiert ist, dass das Gas, was unter hohem Druck halt in dem kleinen Volumen am oberen Rand der Flasche ist, dass das schnell sich ausdehnt. Und es ist so schnell, dass halt Q gleich 0 ist, wird also keine Wärme von außen zugeführt bei dieser Expansion. Das bedeutet, das Gas kühlt sich dadurch ab und da das Wasser gesättigt ist und die Tiefe der Temperatur ist, die Aufnahmekapazität von Wasser in der Luft sinkt, bedeutet das ganz einfach, dass sich kleine Tröpfchen bilden, weil das Wasser halt nicht mehr gasförmig ist, sondern kondensiert. Und das sieht man halt als diesen Nebel dann oberhalb von der Flasche. Also man kann das direkt auch im alltäglichen Leben sehen, dass es adiabatische Prozesse gibt. Wir wollen das Ganze jetzt mal ein bisschen berechnen, worauf das jetzt hinausführt. Wir werden jetzt eine etwas längere Rechnung gleich durchführen. Und worauf das hinausführt, ist, dass wir eine Gleichung haben wollen, mit der wir ausrechnen können, wie der Zustand unseres Gases ist. Wenn wir also von P1, V1, T1 anfangen, möchten wir nachher ausrechnen können, wo wir dann bei einer adiabatischen Expansion letztendlich enden. Und ihr werdet sehen, dass dieses einfache Gleichung P1 mal V1 gleich P2 mal V2, was wir vorher hatten, was ja dieses Boyle'sche Gesetz letztendlich ist, dass das hier nicht mehr gilt. Wir werden uns auch angucken, warum das nicht mehr gilt und warum hier halt hier eine andere, aber ähnliche Gleichung halt gilt. Und das werden wir jetzt halt mal ableiten. Also, die Frage ist also, wie kann man so einen adiabatischen Prozess letztendlich beschreiben? Und was wir, was wir erstmal sagen können, PV ist gleich nRT, gilt immer. Das ist die allgemeine universelle Gleichung, die kennen wir ja, aber dieses Subgesetz, wenn ihr so wollt, P1 mal V1 gleich P2 mal V2, das gilt halt nur im Isothermfall. Gilt nicht im adiabatischen Fall. Und Frage ist, warum gilt das nicht im adiabatischen Fall? Irgendeine Idee? Irgendjemand? Warum gilt diese Gleichung nicht, wenn wir es adiabatisch durchführen, nur isotherm?
Ja? Das würde dann ja zum Beispiel im Fall einer, also in einer Volumen- oder Druckveränderung, würde es ja nicht mehr gleich sein.
Ja, also wenn wir, das gilt ja für den Fall, wir haben P1V1 und jetzt expandieren wir das ganze Gas, das heißt, dann wird das Volumen größer und der Druck kleiner. Im isothermen Fall gilt das, aber warum gilt das nicht im adiabatischen Fall?
Weil dann ja ein Parameter sozusagen verschwindet oder halt weggeht, die Energie in Form von der Temperatur.
Richtig, ja. Das Entscheidende hieran ist, im isothermen Fall haben wir nur diese zwei Parameter, Druck und Volumen. Und dann ist das okay. Im adiabatischen Fall ändert sich aber auch die Temperatur zusätzlich noch mit. Und damit ist natürlich unser Volumen dann letztendlich auch eine Funktion der Temperatur und es gilt nicht mehr diese einfache Gleichung und wir müssen halt sehen, welche andere Gleichung da gilt. Wir fangen bei sowas an. Wir fangen immer an mit unserer Standardform. dU ist gleich dQ plus dW ist gleich dQ minus PdV. Das ist also unsere Standardgleichung, die wir letztendlich haben. Und was wir jetzt wissen, ist, dass unser dQ gleich 0 ist, weil es adiabatisch ist. Das ist also schon mal schön, das fällt weg. Was wir dann damit haben, ist unser dU ist gleich dW ist gleich minus PdV. Und das können wir nach dem idealen Gasgesetz natürlich dann auch einsetzen. Und dann bleibt hier stehen, ist gleich minus nRT durch VdV. Ne? Wenn ich das nach dem idealen Gasgesetz einfach umschreibe. Jetzt die Frage wieder. Wenn ich das also jetzt sehe, jetzt die Änderung der inneren Energie ausrechnen möchte, indem ich das hier integriere, was würde dabei rauskommen, wenn ich das über dV hier integriere, was die Stammfunktion davon, nur damit wir ein bisschen Integralrechnung auch wiederholen. Was kommt dabei raus? Nun? Was passiert, wenn man 1 durch VdV integriert? Genau, kommt der LnV dabei heraus. Das heißt, dann hätten wir quasi dasselbe Ergebnis wie im isothermen Fall. Erinnert euch, beim reversiblen isothermen Fall hatten wir das Ergebnis. Aber können wir das hier überhaupt machen? Können wir das überhaupt integrieren? Geht das? Sehr gut. Und jetzt hat das letzte Mal schon gesagt, als wir uns die Integrale angesehen haben, ich kann natürlich nur alles vor das Integral ziehen und dann integrieren, was nicht von dem zu integrierenden Parameter abhängt. Und das ist hier nicht der Fall. Ich kann vor das Integral nicht diesen ganzen Krempel hier vorziehen und dann einfach nur 1 durch VdV integrieren, weil die Temperatur, wie wir ja eben auch schon gesagt haben, jetzt auch eine Funktion des Volumens ist. Je weiter ich das expandiere, desto weiter wird die Temperatur halt absinken. Und damit ist die Temperatur eine Funktion des Volumens und damit kann ich es nicht mehr einfach integrieren. Halten wir also das hier auch nochmal fest. Nicht einfach integrierbar. Da T eine Funktion von V ist. Also müssen wir uns was anderes ausdenken. Und was haben wir stehen? Wir haben also, wir können auch das totale Differential natürlich schreiben. dU ist gleich dU dt dt plus dU dV dv. Und das wäre jetzt, wenn wir das hier uns wieder auch ansehen, das wäre jetzt gleich unserem minus nrc durch v dv. Das ist ja auch unser du. Jetzt habe ich also wieder unser totales Differential genommen, habe dann das mit dem, was wir eben schon gemacht haben, verbandelt und jetzt habe ich diese Gleichung da. Wie kann man diese Gleichung als erstes jetzt wieder vereinfachen? Was sind jetzt so die typischen nächsten Schritte? Was war du nach dt? Wie haben wir das genannt? Wie bitte? Die Enthalpie. Nee, nee. Die Enthalpie, die innere Energie ist also sowas wie die Enthalpie, nur eine bei konstantem Volumen, das andere bei konstantem Druck. Aber wenn ich die innere Energie nach der Temperatur ableite, was kommt dabei heraus? Was ist das für ein Parameter? Das, mit diesem Falle CV. Also bei der inneren Energie ist es CV, bei der Enthalpie wäre es das CP. Ich kann also hier das dann schreiben, dann haben wir hier unser CV dt. Was ist du nach dv für ein ideales Gas? Ja. Genau. Warum nochmal? Was war die Begründung dafür? Ja, oder beziehungsweise hier wichtiger, es gibt keine Wechselwirkung, ne, zwischen den einzelnen Teilchen. Deswegen ist es auch egal, ob ich die halt alle quasi aufeinander gepresst habe oder in einem möglichst weiten Volumen, möglichst weiten Abstand voneinander habe. Da halt keine Wechselwirkung zwischen den Teilchen stattfindet, ist es auch egal, in welchem Volumen ich diese nicht wechselwirkenden Teilchen letztendlich habe. Also die U nach dV ist gleich 0. Und dann bleibt hier stehen, unser CV dt ist gleich minus nRT durch V dV. Und ich behaupte, damit haben wir jetzt schon einiges gewonnen. Was kann man nämlich jetzt machen, wenn ich diese Gleichung dort stehen habe? Was wäre dann quasi der nächste Schritt? Um daraus eine anständige Gleichung zu machen? Wie integriert man jetzt sowas? Ja, ja, aber diese Seite kann ich ja bisher nicht integrieren. Aber was kann ich jetzt machen? Wie integriert man sowas? Trennung der Variablen schon mal gehört? Ja. Auf der einen Seite habe ich hier dt stehen, ist doch wunderbar. Hier habe ich t, was mir hier Probleme macht, weil es eine Funktion von v ist. Bringe ich das t doch auf die andere Seite, kann hier dt integrieren, dann bleibt hier mir nur noch mein v dv. Kann ich also auf der einen Seite über dt integrieren, auf der anderen Seite über dv integrieren. Trennung der Variablen, Problem gelöst. Ich kann damit die Gleichung letztendlich integrieren. Okay? Das ist das also, was man macht. Man setzt das Ganze um, hat dann hier CV durch NT dt ist gleich minus R durch V dv. Das Ganze kann man dann natürlich dann integrieren, dann bekommt man CV mit dem Strich jetzt, weil es halt durch N dividiert ist. Ln T2 durch T1 ist gleich R mal Ln V1 durch V2. Bitte, ich habe, sehen, dass ich hier das V1 durch V2, hier das T2 durch T1 habe. Also die Indizes sind getauscht. Warum kann ich die so tauschen? Das sind halt die Regeln beim Logarithmus. Wenn ich das Minuszeichen hier weghaben möchte, dann kann man im Logarithmus einfach die beiden Terme tauschen. Ne? Logarithmusregeln kennt ihr. Wenn nicht, nochmal bitte nachgucken, wie man mit Logarithmus umgeht und rechnet. Und damit komme ich halt auf diese Gleichung hier. Und das können wir jetzt ganz noch ein bisschen umformen. Jetzt kommt noch ein bisschen Kosmetik dazu. Die Kosmetik, die wir haben, oder was wir jetzt machen, sagen, ist CP minus CV ist gleich R. Das hatten wir das letzte Mal ausgerechnet, dass CP und CV nicht gleich groß sind, sondern wir hatten gesagt, unser CP ist gleich CV plus R oder halt umgestellt ist es das hier, also Differenz zwischen den beiden Wärmekapazitäten unter konstantem Druck und konstantem Volumen ist halt gerade unsere Gaskonstante R. Diese Gleichung verwende ich jetzt für das Folgende. Ich kann nämlich jetzt schreiben CV ln T2 durch T1. Das ist dann gleich CP minus CV ln V1 durch V2. Ich habe also quasi mein R ersetzt, die Gaskonstante. Und jetzt kann ich das Ganze durch CV dividieren. Dann habe ich hier stehen ln T2 durch T1. Das ist dann gleich Cp durch Cv minus 1 mal ln V1 durch V2. Jetzt führt man einen weiteren Begriff ein, sagt, dass Cp durch Cv, das nennt man Gamma, ist nur ein Name, den man jetzt einfach dort nimmt. Und damit kann man ganz einfach die Gleichung dann umschreiben. Ln T2 durch T1, das ist dann Gamma minus 1 ln V1 durch V2. Und jetzt kann ich den Logarithmus da natürlich dann rausnehmen als nächsten Schritt, bekomme dann dort eine Gleichung, die mir sagt V1 durch V2 hoch Gamma minus 1. Das ist gleich mein T2 durch T1. Ich kann jetzt noch einen kleinen Zwischenschritt machen. Also eine kleine Zwischenrechnung. Ich habe nämlich P1 V1 durch T1. Das ist gleich P2 V2 durch T2. Das gilt ja immer. Das ist quasi unser ideales Gasgesetz wieder, was dort halt steht. Und hieraus kann ich jetzt den Quotienten T2 durch T1 bilden und kann das dann hier ersetzen durch P2 V2 durch P1 V1. Also das hier als Zwischenrechnung. Ich kann dann hier T2 T1 ist gleich P2 V2 durch P1 V1 daraus machen. Und damit habe ich dann letztendlich hier stehen V1 durch V2 hoch Gamma minus 1 ist gleich P2 V2 durch P1 V1. Und jetzt kann ich dieses V2 durch V1 gegen den Exponenten dann hier verrechnen und habe dann hier stehen V1 durch V2 hoch Gamma ist gleich P2 durch P1. Viel gerechnet, wozu brauchen wir das? Nun, ich kann das Ganze noch ein ganz klein wenig umschreiben, dann steht nämlich hier P1 V1 hoch Gamma ist gleich P2 mal V2 hoch Gamma. Und das ist jetzt eine Gleichung, die euch jetzt von der Form wahrscheinlich oder hoffentlich irgendwo ein bisschen bekannt vorkommt. Denn im Isothermfall hatten wir P1 mal V1 gleich P2 mal V2. Das ist die Gleichung, die wir ableiten wollten. Wir wollten halt eine ähnliche Gleichung haben für den adiabatischen Fall, mit deren Hilfe wir ausrechnen können, wie groß ist denn jetzt das Volumen, wenn mein Gas von diesem Zustand in diesen Zustand expandiert. Das ist die Gleichung, mit der wir jetzt arbeiten können. Und die gilt halt für den adiabatischen Fall. Das P1 V1 gleich P2 V2 wäre der isotherme Fall. Und damit haben wir für beide Fälle, wir können es mal hinschreiben, dass es klar ist, adiabatisch und unser P1 V1 gleich P2 V2, das war im isothermen Fall. Soweit klar? Also die ganze Rechnerei ging eigentlich nur darum, dass wir diese Gleichung hier jetzt ableiten können und damit halt eine Gleichung wieder haben, über die wir relativ einfach ausrechnen können, wie groß das Volumen dann am Ende ist, wenn wir bis zu einem bestimmten Druck expandieren. Die Frage, die sich natürlich dann stellt, ist jetzt, wo bekomme ich mehr Arbeit heraus, wenn ich ein Gas isotherm oder adiabatisch expandieren lasse? Was meint ihr? Wo? Wenn ihr die maximale Arbeit aus einem Gas wieder herausholen wollt, würdet ihr die Expansion isotherm durchführen oder adiabatisch? Mal überlegen, wir können es auch grafisch lösen. Denn grafisch sieht das Ganze ja so aus. Wir haben hier unser Volumen, wir haben hier unseren Druck, wir haben hier unser Ausgangspunkt, P1 V1 und hier, das wäre unser Druck P2, auf den wir letztendlich wollen. Wir machen also eine Expansion, bis wir unseren Druck P2 erreicht haben. Und im isothermen Fall hatten wir ja gesehen, sieht das Ganze so aus. Wie würde das jetzt die entsprechende Kurve im adiabatischen Fall aussehen? Ihr müsst euch also überlegen, im adiabatischen Falle wird, wenn ich denselben Druck erreiche, mein Volumen, was ich dann habe meines Gases, wird das kleiner, gleich oder größer sein. Denkt an die Temperatur.
Ich denke, bei adiabatisch wird das Volumen kleiner sein, weil bei einem Isothermprozess würde ja die verlorene Energiemenge in Temperatur wieder zugeführt werden.
Genau. Es wird kleiner sein, weil die Temperatur ja sinkt und weiß ja jeder, wenn man die Temperatur sinkt, dann zieht sich das Volumen auch zusammen, beziehungsweise ich erreiche gar nicht erst das größere Volumen. Das heißt, im adiabatischen Falle gehe ich vom selben Punkt aus hier aus, aber ich komme nur bis hierhin, weil ich ein kleineres Volumen nur erreiche. Bedeutet also hier, Arbeit im adiabatischen Fall ist geringer. Jetzt wollen wir noch ausrechnen, wie groß denn die Arbeit ist, die man da herausholen kann. Und das kann man natürlich so ausrechnen, das ist Integral über du, hatten wir ja oben gesehen, du ist gleich dw. Das heißt, das ist gleich unser Delta U und das ist gleich unser Integral von T1 bis T2 über Cv dt. Und so bekommen wir letztendlich dann heraus, dass unser W ist gleich Cv mal T2 minus T1. Das ist die Arbeit, die wir im adiabatischen Fall erhalten können. Ganze, wie gesagt, bei solchen Integrationen gilt immer nur dann, wenn mein Cv nicht temperaturabhängig ist. Wir hatten das letzte Mal ja schon gesehen, Cv ist im Generellen temperaturabhängig. Welche zwei Ansätze gibt es da, um die Temperaturabhängigkeit von Cv zu beschreiben? Was hatten wir das letzte Mal da genannt? Oder welche generellen zwei Ansätze gibt es immer? Es gibt immer so zwei Ansätze, die man machen kann. Bei allen solchen Abhängigkeiten. Irgendeine Idee? Ja.
Einmal mathematisch.
Genau. Genau. Mathematisch wäre einfach quasi eine Reihenentwicklung, mit der man die Abhängigkeit beschreibt, wo man dann die Parameter an eine Messkurve anfittet. Und das andere wäre ein physikalisches Modell. Welches physikalische Modell hatten wir das letzte Mal da verwendet? Wir hatten uns ein bisschen mit beschäftigt. Ja? Genau, da hatten wir gesagt, dass auf jeden quadratischen Freiheitsgrad dieselbe Energie dann verwendet wird oder dieselbe Beitrag zu Cv geleistet wird, nämlich ein halbes R. Da hatten wir all diese quadratischen Freiheitsgrade aufgelistet und am Ende hatten wir gesehen, dass es gar nicht so stimmt, weil halt nicht alle, vor allem die Schwingung noch nicht bei normalen Raumtemperatur angeregt wird, sondern dass das erst bei sehr viel höheren Temperaturen dann kommt. Aber das ist das physikalische Modell, was dahinter steckt und das bitte auch wirklich nochmal angucken, weil das wird sicherlich, werdet ihr auch in den Übungen ja rechnen, wie groß die Wärmekapazität verschiedener Moleküle ist, damit könnt ihr auch rechnen, dass sowas auch in der Klausur drankommt. Ja? Okay, das war jetzt reversible Arbeit. Wie sieht es bei irreversibler Arbeit aus? Reversible Expansion Wir haben also quasi von P1, V1, T1 gegen äußeren Druck P2. Und was wir haben, ist natürlich wieder unser Q gleich 0. Es ist ja adiabatisch und Delta U ist gleich W, das muss gelten. Das ist gleich CV mal T2 minus T1. Und das muss auch gleich sein minus P2 mal V2 minus V1. Das muss auch wieder gelten. Es ist ja, wie gesagt, auch eine U ist ja auch eine Zustandsfunktion, ist also egal, über welchen Weg ich vom einen zum anderen Zustand komme. Nur diese Gleichung ist jetzt relativ zum isothermen Fall insofern anders, als dass die Volumina natürlich unterschiedlich sein werden. Jetzt im adiabatischen Fall wird auch hier natürlich durch das Sinken der Temperatur das eine Volumen wieder geringer sein. Und das kann man dann halt ersetzen. Man kann also jetzt sagen, unser V1, das ist gleich nRT1 durch P1, V2 gleich nRT2 durch P2. Und das kann man dann einsetzen und bekommt dann eine Gleichung, wo dann steht n mal CV mal T2 minus T1. Das ist dann gleich minus P2 mal nRT2 durch P2 minus nRT1 durch P1. Und hierüber kann man dann zum Beispiel T2 ausrechnen. Wenn man wissen möchte, bei welcher Temperatur man dann nach dieser adiabatischen Expansion dann wieder landet. Wir werden gleich noch eine Tabelle schreiben, wo wir all diese Sachen, isotherm und adiabatisch, reversibel, irreversibel und sowas mal alles zusammenfassen, damit ihr den Überblick insgesamt nochmal habt. Aber ein Punkt ist noch wichtig, adiabatische Expansionen haben eine große technische Bedeutung. Kann sich jemand vorstellen, wo adiabatische Expansionen eine Bedeutung haben, bei welchen industriellen Prozessen? Und zwar bei Prozessen, die unter anderem für die NMR auch sehr wichtig sind. Alles ist für NMR wichtig. Genau, sehr gut. Gasverflüssigung wird nämlich genauso gemacht. Bei einer Gasverflüssigung möchte man ja tiefe Temperaturen erreichen. Das heißt, man lässt ein Gas adiabatisch schnell expandieren, die Temperatur sinkt. Das wird normal so noch nicht reichen, um es sofort zu verflüssigen. Was muss man dann wieder machen? Was ist dann der nächste Schritt nach der adiabatischen Expansion? Was macht man dann? Was meint ihr? Was würdet ihr machen, um das Gas jetzt weiter abzukühlen? Ja, ihr müsst den nächsten noch einen weiteren Zyklus machen, aber das müsst ihr jetzt mal komprimieren. Das heißt, man komprimiert das Gas wieder, aber wie muss man die Kompression jetzt machen? Wenn ich die adiabatisch machen würde, was würde das für das Gas bedeuten? Wenn ich eine adiabatische Kompression mache. Genau, also das ist ja nicht das, was wir wollen. Also wie muss ich die Kompression machen? Isotherm, genau. Das heißt, auf der Temperatur, die ich erreicht habe nach der Expansion, mache ich eine isotherme Kompression, dann mache ich wieder eine adiabatische Expansion, erreiche eine tiefere Temperatur, isotherme Kompression und so weiter, so lange, bis mein Gas dann letztendlich verflüssigt ist. Ne? Und ich hatte schon gesagt, das spielt bei uns in der NMR eine große Rolle. Warum brauchen wir das für die NMR? Genau, wir haben supraleitende Magnete und die werden mit flüssigem Helium und mit flüssigem Stickstoff gefüllt, sind natürlich unter normalen Umständen Gase und die werden halt genauso dann erzeugt, dass die verflüssigt werden, dass wir sie in unsere Magneten pumpen können. Okay. Ja? Ja? Das habe ich jetzt hier mit dazu getan, damit, also man hätte hier schon mit n auf beiden Seiten arbeiten sollen, damit das klar ist. Also hier auf der Seite steht das N noch nicht. Das heißt, hier ist es einfach noch nicht auf die Stoffmenge oder die Stoffmenge noch nicht mit berücksichtigt. Kann man natürlich da auf beiden Seiten genauso davor schreiben, damit man es auf jeden Fall schon mal richtig hat. Hatte ich da vernachlässigt, ja. So, also ich hatte euch versprochen, dass wir jetzt nochmal eine Tabelle über all diese wunderbaren Expans, Kompress, sonst was Ionen hier uns ansehen. Gucken wir uns also hier als erstes an Work, dann the Type of Work. Type of Work, dann haben wir hier W, die Arbeit, die geleistet wird, die Menge Q, das Delta U und das Delta T wollen wir noch haben. So. Das erste, was wir uns ansehen, ist Expansion ins Vakuum. Ins Vakuum, und zwar erstmal isotherm und dann nochmal adiabatisch. Also die Tabelle wird noch ein bisschen länger werden. Ich muss nur hier mal wieder ein bisschen wegwischen, weil ich die Tafel nicht so lang schreiben kann. Aber ihr könnt noch die anderen Punkte untereinander schreiben. Da kommt jetzt nochmal dann die irreversible und dann die reversible Expansion dahin. Jeweils isotherm und adiabatisch. Wenn ich ein Gas isotherm in das Vakuum expandieren lasse, also wenn ein Gas ins Vakuum expandiert, wie viel Arbeit leistet dann das Gas? Genau. Null, und zwar in beiden Fällen. Ne? Also sowohl im isotherm wie im adiabatischen Fall, wenn halt nichts weggeschubst werden muss, andere Moleküle, dann wird halt auch keine Arbeit geleistet. Im isothermen Fall, welche Wärmemenge wird übertragen? Wir fangen erstmal einfach an. Im adiabatischen Fall, wie viel Wärmemenge wird übertragen? Genau, 0 ist ja die Definition eines adiabatischen Prozesses, dass Q 0 ist. Keine Wärmemenge wird übertragen. Wie ist im isothermen Fall? Im isothermen Fall wird genauso viel Wärme übertragen, um den Verlust an innerer Energie durch die Arbeit zu kompensieren. Das ist, wie wir es aufgeschrieben hatten. Ne? Wenn jetzt keine Arbeit geleistet wird, wird folglich auch keine Wärme übertragen. Haben wir also auch hier 0. Wie sieht es mit Delta U aus? Ja? Klar. Wenn nichts geleistet wird, nichts ausgetauscht wird, dann ist das natürlich auch 0. Und die Temperatur ändert sich in diesen Fällen auch jeweils nicht. Das heißt, das ist eine ganz einfache Tabelle, ist alles 0. So, jetzt kommen wir zur irreversiblen Expansion. Und zwar wieder isotherm und adiabatisch. Die Arbeit, die das Gas leistet, was war das nochmal? Wie viel Arbeit leistet jetzt ein Gas bei einer Expansion gegen einen externen konstanten Druck? Das war ja die Definition von irreversibel. Das war das, wo wir halt das Gewichtsstück schnell wegnehmen und dass dann unser Gas schnell dann expandiert gegen einen konstanten äußeren Druck. Wie groß ist dann die Arbeit, die geleistet wird? Nun, was hatten wir da? War minus Px mal Delta V. Wie viel Wärme muss dann jetzt zugeführt werden? Wenn das die Arbeit ist, die geleistet wird, dann muss ich wie viel Wärme zufügen? Ja? Genau. Dann muss ich halt px mal Delta V hinzufügen, damit das Ganze kompensiert wird. Richtig. Was ist dann mit Delta U? Delta U bei einer isothermen Expansion ist immer, wenn das eine gegen das andere kompensiert wird, kommt was raus? Null. Ganz genau. Und was mit Delta T? Ja, wie heißt das Ganze? Isotherm. Also muss es Delta T gleich 0 sein. Das sagt der Name ja schon. Okay. Wie sieht es jetzt im adiabatischen Fall aus? Auch hier haben wir minus Px mal Delta V. Nur, dass das Delta V hier ein anderes ist, weil dort halt die Temperatur sinkt und damit das Ganze nicht dasselbe V ist. Was ist mit Q? Ja, Q ist 0, weil es adiabatisch ist. Da muss man gar nicht nachdenken. Sobald ihr das Wort adiabatisch seht, Q gleich 0. Ganz einfach. Das bedeutet aber jetzt für unser Delta U was? Unser Delta U des Gases jetzt bitte betrachtet. Was ist Delta U meines Gases jetzt? Genau. Minus Px mal Delta V. Es kommt ja, die Arbeit, die ich leiste, oder mein Gas leistet, wird ja aus der inneren Energie des Gases genommen. Also muss die innere Energie meines Gases um diesen Betrag dann auch sinken. Und wie groß ist mein Delta T? Nun, das hatten wir vorhin ausgerechnet, das sind quasi minus Px mal Delta V dividiert durch Cv. Weil ja Px mal Delta T ist gleich Px mal Delta V. Und dann muss ich nur umstellen, dann habe ich das Delta T dort stehen. Ist das soweit klar? Ja, ne? Gut, ich nehme mal den oberen Teil hier weg. Weil jetzt kommt dann noch die reversible Expansion dazu. Und die Arbeit, die ein Gas leistet bei einer reversiblen Expansion, ist wie groß? Ja, das war das mit diesem infinitesimal kleinen Stückchen. Ganz genau. Sehr gut. Wir haben also hier minus nRT ln V2 durch V1. Wie groß ist jetzt Q, was dazugegeben wird? Bei der Isotherm, das ist genau das Umgekehrte wieder, ne? Das sehen wir auch hier, muss also auch hier dann sein, nRT ln V2 durch V1. Was ist mit dem Delta U? Muss 0 sein, ne? Bei der Isotherm, und die Temperaturdifferenz muss dann natürlich auch 0 sein. So, jetzt kommt noch der adiabatische Fall. Wie viel Arbeit wird dort geleistet? Da hat man minus Cv mal Delta T. Hat man vorhin gerade die Gleichung. Q in dem Falle muss 0 sein, weil es adiabatisch ist. Dann ist das Delta U minus Cv Delta T. Und was ist jetzt die Endtemperatur? Nun, die Endtemperatur ist dann, oder das Delta T ist dann T2 ist gleich T1, so ein bisschen kompliziertere Gleichung. Hier haben wir V1 durch V2 hoch Gamma minus 1 minus 1. So, das ist, was dabei dann herauskommt. Diese Gleichung hier übrigens kann man, die fällt nicht vom Himmel, die kann man ganz einfach ableiten. Wir hatten ja die Gleichung T2 durch T1, das ist gleich V1 durch V2 hoch Gamma minus 1. Wenn ich das Ganze nach T2 auflöse, bleibt da stehen, T2 ist gleich ist gleich T1 mal V1 durch V2 hoch Gamma minus 1. Aber ich möchte gar nicht das T2 haben, sondern ich möchte das Delta T haben, also das T2 minus T1. Das ist dann hier auch mein T1 mal V1 durch V2 hoch Gamma minus 1 minus T1. Wenn ich dann das T1 da ausklammer, dann komme ich genau auf die Gleichung, die ich da oben stehen habe. Beziehungsweise, Entschuldigung, hier sollte nicht T2 stehen, sondern hier sollte das Delta T natürlich stehen. Ne? So. Okay. Soweit klar? Denn damit haben wir das Kapitel dann auch wieder abgeschlossen, was adiabatisch ist, und kommen dann jetzt zu einem mehr chemischen, kurzen Zwischenkapitel, nämlich chemische Reaktionen. Hier wird es jetzt um gleich chemische Reaktionen gehen und vor allem das Delta H, das bei diesen Reaktionen dann frei wird und wie man das Ganze messen und ausrechnen kann, wird ein kurzes Kapitel werden, bevor wir uns dann dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik dann zuwenden werden. Und dann wird es richtig spannend. Okay. In Büchern wird das häufig Reaktionswärme genannt. Was ist die Reaktionswärme? Reaktionswärme. Und zwar ist das Delta Q bei der Transformation der Edukte bei T1, P1 in Produkte bei ebenfalls T1, P1. Und da Druck konstant ist, gilt dann dieses Delta Q hier, ist gleich das Delta H, ist also die Enthalpie, die hier gemessen wird. Und das ist das, was in chemischen Reaktionen dann eigentlich immer angegeben wird, die Enthalpie, weil chemische Reaktionen typischerweise auch unter konstantem Druck dann ablaufen. Und da gibt es erstmal jetzt ein paar Definitionen, die wir wieder aufführen müssen. Bei dem Delta H, wenn das Delta H negativ ist, dann heißt die Reaktion halt exotherm. Kennt ihr ja auch schon aus der Schule. Und wenn das Delta H positiv ist, dann nennt man sie endotherm. Was man jetzt definiert ist, um Reaktionen zu vergleichen, möchte ja wissen, ob bei dieser Reaktion die mehr Wärme frei wird oder bei jener Reaktion, dass man Standardreaktionsenthalpien bestimmt, also unter bestimmten Standardbedingungen das vergleicht, weil eine Reaktion, die bei 5 Grad Celsius abläuft, die kann man nicht wirklich dann vergleichen mit einer Reaktion, die bei 300 Grad Celsius abläuft. Deswegen muss man da Standardbedingungen natürlich definieren, um das Ganze miteinander vergleichen zu können. Und das ist dann sogar eine Standardreaktionsenthalpie. Standardreaktionsenthalpie. Was ist das? Das ist halt das Delta H für die Umsetzung von einem Mol Edukte in ihrem Standardzustand. In die Produkte. Im Standardzustand. Frage ist natürlich, was ist der Standardzustand? Das kann man auch dann definieren. Das ist P gleich 1 Bar und T gleich 298 Kelvin, typischerweise. Das mag alles ein bisschen trivial klingen mit Standardzuständen und so weiter, hat aber in der physikalischen Chemie oder der biophysikalischen Chemie wirklich einen ganz, ganz großen Vorteil, dass man solche Standardzustände definieren kann. Wenn ihr später dann mal in der Zellbiologie seid, werdet ihr sehen, dass ein ganz, ganz großes Problem in der Zellbiologie ist, dass es keinen Standardzustand gibt, weil man ganz einfach den Standardzustand einer Zelle sehr viel schlechter definieren kann und es sehr viel mehr Parameter gibt, die dort eine Rolle spielen. Häufig, wir haben gerade, um einen Fall aus der Praxis euch zu nennen, wo es wirklich zu Problemen führen kann, hatte ich euch, glaube ich, auch schon mal gesagt, wir arbeiten auf einem Protein, das heißt P63, ist ein P53 homolog. Und dieses Protein P63 ist halt in weiblichen Eizellen hochexprimiert und sorgt dafür, dass diese Eizellen halt unter genetischer Qualitätskontrolle sind. Also wenn sobald Doppelstrangbrüche in den Eizellen auftreten, wird dieses Protein P63 aktiviert. Das führt dann dazu, dass die Eizellen dann abgetötet werden, damit halt nicht irgendwelche Eizellen mit Schädigungen für die Befruchtung dann rekrutiert werden. Da kann man übrigens jetzt mit erklären, diesen Mechanismus, seit er entdeckt worden ist, warum Frauen, die Krebstherapie, Chemotherapie für Krebsbehandlung bekommen, zum Beispiel unfruchtbar dadurch werden. Weil halt diese Chemotherapeutika nicht spezifisch für Krebszellen sind, sondern in alle Körperzellen gehen, unter anderem die Eizellen dort zu Doppelstrangbrüchen führen. So wirken diese Chemotherapeutika typischerweise. Das aktiviert dann dieses Protein, was hochexprimiert in diesen Eizellen vorliegt. Das tötet alle Eizellen ab und fertig ist es. Das hat insofern große medizinische Bedeutung, als dass die betroffenen Frauen dann quasi mehr oder weniger sofort ohne irgendwelchen Eizellenpool in die Wechseljahre dann gehen, also all die hormonellen Probleme instantan quasi bekommen, die man typischerweise erst dann sehr viel später bekommen würde. Aber das nur am Rande. Wir haben eine Kollaboration mit einer sehr bekannten Arbeitsgruppe in Karen Wousten in Glasgow. Auf dieser ganzen Geschichte, weil es dort Interaktion auch mit P53 gibt und dieses P53 stellt sich heraus, ist ja der Tumorsuppressor, dass es besser ist, wenn man kein P53 hat als mutiertes P53. Mutiertes P53 ist also nochmal wesentlich schädlicher, fördert also die Krebsentstehung noch zusätzlich, als wenn man gar keinen Tumorsuppressor hätte. Lange Rede, kurzer Sinn. Was wir herausgefunden hatten, ist, dass unser Protein, das P63, in diesen Eizellen in einer kompakten, inhibierten Konformation gehalten wird, dadurch unter normalen Umständen inaktiv ist. Und wir arbeiten halt auf dem Aktivierungsmechanismus und haben damit Karen Wousten halt zusammengearbeitet. Und die haben halt immer in ihren Zellkultur-Assays aktives P63 gesehen. Und wir konnten das ein halbes Jahr lang überhaupt nicht verstehen, weil bei uns war es immer inaktiv, bei denen war es immer aktiv. Warum? Bis sich dann herausgestellt hat, durch lange Versuchsreihen, es gibt halt nicht diesen Standardzustand, sondern die haben halt, man transfiziert Zellen, man nimmt also das Plasmid für das Protein, transfiziert dann irgendwelche Zellen, Krebszelllinien und misst dann zum Beispiel die Transkriptionsaktivität da drin. Und es hängt natürlich jetzt davon ab, wie viel DNA man in diese Zellen hineingibt. Also wie hoch der Proteinlevel letztendlich in der Zelle ist. Denn, das werden wir ja auch noch später bekommen, letztendlich ist ja alles ein Gleichgewicht. Auch wenn wir sagen, unser Protein ist in einer geschlossenen, inhibierten Konformation, dann bedeutet das nicht, dass 100% unseres Proteins so vorliegt, sondern, was weiß ich was, 98% und 2% sind halt offen und aktiv. Man hat immer ein Gleichgewicht. Deswegen können wir auch Gleichgewichtskonstanten und so weiter dann letztendlich beschreiben. Wenn man halt sehr, sehr viel nimmt, also wenn man die Zelle quasi bis an Anschlag voll lädt mit Protein, und man hat nur 2% aktives Protein, dann misst man natürlich auch irgendwo eine letztendlich Aktivität. Und das ist, was letztendlich dabei herausgekommen ist. Die haben halt mit wesentlich höheren Proteinkonzentrationen dort dann ihre Transaktionen gemacht als wir. Und damit haben die immer Aktivität gesehen. Und wir haben halt immer gesagt, nee, kann nicht sein, das ist ja die inhibierte Konformation. Also deswegen Standardzustände oder überhaupt sich zu überlegen, was ist denn überhaupt ein vergleichbarer Zustand, ist für alle Arten von Wissenschaft enorm wichtig. Und in der Zellbiologie, da fehlt sowas leider. Da ist halt nicht definiert. Deswegen gibt es so viele conflicting results oder unterschiedliche Interpretationen oder Resultate, wenn man sich die Paper ansieht, dass die einen sagen, das ist aktiv, die anderen sagen, das ist nicht aktiv. Liegt häufig daran, dass jeder quasi sein Lieblingsprotein nimmt, das zu irgendeinem Level in seiner Lieblingszelllinie unter seinen Lieblingsbedingungen halt exprimiert und dann irgendwas misst. Und das lässt sich dann häufig halt nicht miteinander vergleichen, weil es ja allein schon davon abhängt, welche Zelllinie man hat, wie hoch die Proteinkonzentration da drin ist, wie ich meine Zellen füttere, wie hoch der CO2-Gehalt in meinem Inkubator ist und so weiter und so fort. Es gibt also da sehr, sehr viele Parameter und das nur so als kleine Warnung an euch später, bitte immer darauf achten, wenn man Resultate vergleichen möchte, dass man auch dieselben Zustände, dieselben Parameter wirklich gewählt hat. Gut, zurück zu unseren Standardzuständen, denn hier können wir es definieren, das ist unser ganz, ganz gewaltiger Vorteil, haben wir hier jetzt definiert. Und was ist jetzt die Standardreaktionsenthalpie? Das können wir jetzt definieren als die Summe der Nü, das sind stöchiometrische Koeffizienten, mal H0-Produkte minus Nü mal H0-Edukte. Und Nü, das sind die stöchiometrischen Koeffizienten. Koeffizienten. So. Bedeutet also für eine ganz einfache Gleichung, AA plus BB geht nach CC plus DD, so also eine ganz allgemeine Gleichung für irgendeine chemische Reaktion, dass unser Delta H0, das wäre dann C mal H0 von C plus D mal H0 von D minus A mal H0 von A minus B mal H0 von B. Schöne Gleichung. Was ist damit das Problem? Warum bringt sie uns so nichts? Um diese ausrechnen zu können, was muss ich denn hier wissen? Gut, die Cs, Ds, A, Bs muss ich wissen, klar. Die stöchiometrischen Koeffizienten, aber was muss ich noch wissen, um diese Gleichung überhaupt anwenden zu können? Das kriege ich ja alles hin, das ist nicht das Problem, aber was weiß ich denn hier in dieser Gleichung nicht? Die Enthalpien. Wir haben ja gesagt, die absoluten Enthalpien weiß ich gar nicht. Ich kann absolute Enthalpien gar nicht bestimmen. Wir haben ja gesagt, in der Thermodynamik arbeiten wir eigentlich nur mit Deltas, mit der Differenz zwischen Enthalpien. Die kann ich messen bei einer chemischen Reaktion. Aber was die absolute Enthalpie ist einer Substanz, wie viel Enthalpie diese Kreide hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Man kann das, wie gesagt, nur für ganz, ganz kleine Moleküle ausrechnen. Das hatten wir ja gemacht, wie groß U und CV ist. Kann man natürlich auch für H und CP dann machen. Aber sobald ich irgendwie etwas Komplizierteres habe, kann ich halt nicht mehr die Enthalpie wirklich so einfach dann bestimmen. Das heißt, im allgemeinen Falle weiß ich nicht, wie groß die absolute Enthalpie von meinen Substanzen ist. Also halten wir fest, absolute molare Enthalpien sind allerdings nicht bekannt. Aber trotzdem möchte man natürlich damit rechnen. Und was macht man? Man führt dann sogar eine Standardbildungsenthalpien ein für alle Substanzen. Und das zeige ich euch gleich, was das dann bedeutet. Daher werden Standardbildungs- Enthalpien, und zwar Delta HF0, eingeführt. Und Bildungsenthalpien, also nicht also im Sinne von Hochschulbildung oder Schulbildung oder sowas, sondern natürlich von Formation F, also Erzeugungsenthalpien. Okay, und was ist das Delta HF jetzt? Das müssen wir definieren. Delta HF 0, das ist gleich die Enthalpie bei der Bildung von 1 Mol der Substanz aus den Elementen bei 1 Bar und 298 Grad Celsius. Gleich Enthalpie bei der Bildung der Edukte. Bei der Bildung der, Entschuldigung, sagen wir, der Substanzen aus den Elementen bei 1 Bar 298 Grad Kelvin, Entschuldigung, natürlich. Nicht bei so hohen Temperaturen, nein. Also bei Raumtemperatur. Das bedeutet, ich kann jetzt halt ausrechnen, dass mein Delta HF0 oder, Entschuldigung, mein Delta H der Reaktion, das wäre jetzt mein C, Delta HF0 von C plus D mal Delta HF0 von D minus A mal Delta HF0 von A minus B mal Delta HF0 von B. Was haben wir damit jetzt gewonnen, außer dass wir jetzt überall Deltas eingeführt haben? Nun, wir müssen noch eine Nulllinie einführen. Und man hat sich darauf geeinigt, dass die Standardbildungsenthalpien für die Elemente selber Null sind. Also da wird die Nulllinie einfach eingezogen. Wenn ich also absolute Enthalpien nicht definieren kann, dann setzt man da einfach irgendwo einen Standard fest und sagt, da ist die Nulllinie und ich messe jetzt nur noch Differenzen zu dieser Nulllinie und dann kann ich mit diesen Delta-Werten arbeiten. Also Konvention. Wir haben Delta H F0 der Elemente. Und zwar in ihrer stabilsten Modifikation ist gleich 0. Und zwar bei 298 Kelvin wieder. Das bedeutet zum Beispiel Delta H F0 von O2 ist gleich 0, aber Delta HF0 von O3, Ozon, ist nicht gleich 0, weil das nicht mehr die Standard, nicht die stabilste Modifikation ist. Das gleiche wäre zum Beispiel auch für Graphit oder Diamant. Da hätte ich auch unterschiedliche, oder Graphen, also unterschiedliche Formen von Kohlenstoff, hätte ich auch unterschiedliche Delta HFs hier. Soweit klar? Man führt also diese Nulllinie ein. Ihr werdet das später in der Elektrochemie noch genauso sehen. Da hat man auch dann irgendwelche Potenziale, da muss man auch irgendwo eine Nulllinie einführen. Und das wird die Wasserstoffelektrode unter Normaldruck dann sein und dann halt Potentialdifferenzen zu dieser Wasserstoffelektrode messen. Hier sagen wir jetzt, die Bildungsenthalpien für alle Elemente in der stabilsten Modifikation gleich 0. Wenn ich jetzt eine Reaktion durchführe, indem ich alle Substanzen, die mich interessieren, CO2 und weiß der Gänsegeier was, wenn ich die Reaktionswärme messe, wenn diese Substanzen jetzt aus den Elementen synthetisiert werden, dann ist diese Reaktionswärme, die ich messe, quasi die Reaktion, die Standardbildungsenthalpie. Und wenn die alle tabelliert sind, und die sind halt alle tabelliert, oder soweit man sie kennt oder gemessen hat, tabelliert, dann kann ich diese Gleichung hier verwenden und kann dann die Reaktionsenthalpie für quasi beliebige Reaktionen dann ausrechnen. Also die Frage bleibt, wie bestimmt man Delta H F0? Und da gibt es zwei Sachen. Erstens direkte Methode. Und da können wir zum Beispiel Kohlenstoff nehmen plus O2. Das gibt dann CO2. Und die Reaktionsenthalpie gleich dem Delta H F0, falls das Ganze unter Standardbedingungen halt durchgeführt wird. Direkte Methode, also Delta H messen bei der Bildung aus den Elementen. Und es ist logisch, wenn das eine direkte Methode ist, dann muss es auch eine indirekte Methode geben. Und die indirekte Methode werde ich euch dann gleich zeigen. Da geht es im Prinzip darum, dass wenn ich andere Reaktionen habe, die bekannt sind, und ich kann aus diesen Reaktionen quasi die Reaktion, die ich möchte, durch Addition, Subtraktion herausholen, dann kann ich aus den bekannten Reaktionsenthalpien das Ganze auch ausrechnen. Das hört sich jetzt kompliziert an. Werden wir gleich am Beispiel halt sehen, wie das Ganze läuft. Also haben wir hier zweitens indirekte Methode. Und zwar beruht das auf dem sogenannten Hessischen Satz. Hessischer Satz. Und der besagt, Delta H einer aus mehreren Teilschritten bestehenden Reaktion setzt sich aus der Summe der Delta H der einzelnen Teilschritte zusammen. Einzelnen Teilschritte zusammen. Das liegt natürlich daran, dass H eine Zustandsfunktion ist. Das ist nichts anderes als wieder, das besagt, dass H eine Zustandsfunktion ist. Also es ist egal, über welchen Weg ich da hinkomme, über einen Schritt oder über mehrere Teilschritte, das ist egal. Und jetzt werden wir ein Beispiel dazu uns ansehen. Und das Beispiel ist die Synthese von CO. Kohlenmonoxid. Und das ist natürlich C plus 1/2 O2 gibt CO. Problem ist, das lässt sich so sehr schlecht durchführen, diese Reaktion, weil neben dem CO natürlich auch immer irgendwo CO2 entstehen wird. Und deswegen die Reaktionsenthalpie, die man da misst, wird irgend so ein Gemisch sein aus der Standardreaktionsenthalpie für Standardbildungsenthalpie für CO und Standardbildungsenthalpie für CO2. Kann man nicht genau trennen, man kann das Verfahren nicht genauso durchführen, dass nur CO dabei herauskommt. Also Problem bei dieser Reaktion. Entsteht auch immer CO2. Um das Ganze trotzdem ausführen oder ausrechnen zu können, kann man das Ganze in zwei Teilschritte zerlegen, in zwei Reaktionen, die man separat durchführen kann. Man kann zum Beispiel als erste Reaktion nehmen, C plus O2 gibt CO2, das kann ich so durchführen, wenn ich genug Sauerstoff dazugebe, wird halt mein Kohlenstoff auch komplett verbrannt und ich bekomme dann nur noch CO2 dabei heraus. Das kann ich messen, habe dann hier ein Delta H, 0 ist gleich minus 393,5 Kilojoule pro Mol. Das wäre quasi dann die Standardbildungsenthalpie für mein CO2. Ich kann eine zweite Reaktion durchführen. Ich kann mir CO andersweitig besorgen. Ich kann zum Beispiel aus der thermischen Setzung von Carbonyl-Eisenverbindungen oder Metallverbindungen erzeugen. Das ist eine Standardmethode, um CO der chemischen Industrie zu gewinnen. Plus 1/2 O2. Und das wieder zu CO2 verbrennen. Dann bekomme ich hier ein Delta H heraus, Delta H0. Ist gleich minus 283,0 Kilojoule pro Mol. Ja, das kann ich auch so machen. Ich kann jetzt auch diese Gleichung quasi umdrehen. Ich kann die ja auch in die andere Richtung mir anschauen und sagen, ich habe mein, also drittens, CO2 geht über in CO plus 1/2 O2 und hierfür wäre das Delta H gleich 283,0 Kilojoule pro Mol. Nur das Vorzeichen hat sich geändert, weil ich es halt jetzt in die andere Richtung ablaufen lasse. Das, was vorher exotherm ist, ist die andere Richtung natürlich endotherm und umgekehrt. Soweit keine große Überraschung. Aber was kann ich jetzt machen? Ich kann mit diesen Gleichungen quasi so addieren wie mit mathematischen Gleichungen. Ich kann 1 und 3 addieren. Das machen wir jetzt mal. Wir machen also 1 plus 3. Dann haben wir hier C plus 2. Also wenn ich 1 nehme, C plus 2 plus O2. Was ergibt mir das dann? Dann habe ich da drüben mein CO2 plus CO plus 1/2 O2. Und jetzt kann ich wie bei einer ganz normalen Gleichung auch kürzen. Die CO2 fallen auf beider Seite weg. Habe dann hier stehen C plus 1/2 O2 gibt CO. Und damit der hessische Satz gilt, es also egal ist, ob das jetzt in ein oder zwei Teilschritten erzeugt wird, kann ich auch die Delta Hs, die Enthalpien, addieren und kann sagen, mein Delta H für diese Reaktion, das ist jetzt mein Delta H aus 1, ja, 1 plus das Delta H von 3 und dann kommt dabei heraus, das ist minus 110,5 Kilojoule pro Mol. Und wenn ich das Ganze unter Standardbedingungen habe laufen lassen, dann ist das gleich dem Delta H F0 von CO. Soweit klar, wie man mit solchen Sachen rechnen kann. Werdet ihr, wie gesagt, auch in den Übungen bekommen. Kann sehr gut sein, dass sowas auch in der Klausur drankommt. Kommt immer so jede zweite, dritte Klausur auch mal dran, dass sowas dann gerechnet wird. Okay. Problem, was wir jetzt haben, ist, dass viele von diesen Reaktionen laufen eben nicht bei 298 Kelvin ab, sondern ich brauche höhere Temperaturen. Was mache ich dann? Ich kann halt das bei einer bestimmten Temperatur messen. Aber um das vergleichen zu können, muss ich es ja dann letztendlich auf den Standardzustand anpassen. Wie komme ich von einer, sagen wir, niedrigen Temperatur auf den Wert bei einer höheren Temperatur? Messen kann ich es vielleicht gar nicht unbedingt, aber gibt es vielleicht irgendeinen Weg, wie man das rechnen kann? Was brauche ich dafür, um eine Enthalpie bei einer Temperatur auf eine Enthalpie bei einer anderen Temperatur umzurechnen? Welche Informationen müsste ich euch geben, damit ihr das machen könnt? Wie war es mit der Temperaturabhängigkeit von Enthalpien? Na, was braucht man? Wärmekapazitäten. Ne? Das ist das, wie die Temperaturabhängigkeit der Enthalpie definiert ist. Also Abhängigkeit habe allgemein, Delta H ist Summe H der Produkte minus Summe H der Edukte, hatten wir gesagt. Und wie ist es mit der Temperaturabhängigkeit? Also wie ändert sich die Enthalpie nun mit der Temperatur? Ich habe hier d Delta H nach dt. Das wäre dann hier mein d Summe H Produkte nach dt minus d Summe H der Edukte nach dt. Jetzt muss man halt, wie gesagt, wissen, dass dann die Enthalpie abgelitten nach der Temperatur dann die Wärmekapazität ist. Und dann habe ich da halt stehen, dass mein d Delta H nach dt gleich die Summe der CP-Produkte minus Summe CP-Edukte ist. Und das ist dann gleich mein Delta CP natürlich. Und das bedeutet, wenn ich das jetzt integriere zwischen Zustand 1 und dem Zustand 2, d Delta H, das ist dann gleich Delta H2 minus Delta H1. Das wäre dann mein Integral von C T1, T2, Delta, Cp, dt. Und das ist dann gleich mein Delta Cp T2 minus T1. Wobei jetzt Delta H1, Delta H2 gleich Enthalpien. Bei T1, T2. So kann ich also eine Enthalpie, die ich bei einer bestimmten Temperatur gemessen habe, auf eine andere Temperatur umrechnen. Und das Ganze nennt man die Kirchhoffsche Regel. Kennt ihr noch aus der Physik andere Kirchhoffsche Regeln, ne, oder? Schön, dass es euch bekannt vorkommt. Hier haben wir halt, das hat jetzt nichts hier mit Elektrizität zu tun, sondern mit Thermodynamik, aber heißt auch Kirchhoffsche Regel. Okay. Das ist also wichtig, das bitte im Hinterkopf behalten, dass die Temperaturabhängigkeit von der Enthalpie die Wärmekapazität ist. Und über die Wärmekapazität, wenn ich die kenne, kann ich halt ausrechnen, wie groß die Enthalpie bei irgendeiner anderen Temperatur letztendlich ist. Das spielt übrigens dann auch durchaus eine Rolle in dem Paper, was wir nachher noch besprechen werden, weil da ja auch das um das Delta Cp geht und Temperaturabhängigkeiten und Stabilitäten und so weiter und so fort, ist also durchaus etwas, was auch in der Biochemie immer wieder vorkommt. Letzter Punkt in diesem Kapitel ist, man kann diese Bildungsenthalpien auch spektroskopisch bestimmen. Bildungsenthalpien. Können auch spektroskopisch ermittelt werden. Und zwar haben wir es auch schon öfter gehabt, hier R gegen die Energie mir anschaue. Wenn ich also zwei Atome zusammenbekomme, die eine Bindung bilden, dann habe ich dort so eine Potentialkurve. Hier ist der Gleichgewichtsabstand. Und hier drin sitzen Schwingungsniveaus, die nach oben hin immer enger zusammenkommen. Solche Potentialkurven werden dann auch in BPC3 und im Praktikum eine ganz große Rolle spielen, weil man hierüber dann IR-Spektroskopie, UV-Spektroskopie, Fluoreszenz und all das erklären kann. Das sind also Übergänge zwischen diesen einzelnen Niveaus, das wäre IR-Spektroskopie. Ich kann so eine Potentialkurve auch für einen höheren angeregten elektronischen Zustand zeichnen, dann wären das halt UV- und Fluoreszenzübergänge. Aber sowas schon mal bitte wirklich merken, das sind ganz, ganz wichtige Diagramme. Und letztendlich kann ich, mein Molekül sitzt immer auf diesem unteren Schwingungszustand, und wenn ich das jetzt hier spektroskopisch vom unteren Schwingungszustand bis zur Dissoziationsgrenze meiner Atome, wenn ich das jetzt spektroskopisch messen kann, dann ist das quasi meine Bildungsenthalpie hier. Weil das ist ja die Energie, die frei wird, wenn die beiden Atome eine Bindung bilden. Und wenn ich sie halt so lange mit Energie beschieße, bis sie dissoziieren und das genau messen kann, dann habe ich quasi auch darum mit einem anderen Vorzeichen die Bildungsenthalpie dann letztendlich spektroskopisch bestimmt. Ist klar? Problem dabei, das ist nicht so ganz genau. Nicht sehr genau. Da zum Beispiel OH-Bindungen sehr verschieden sind. Und je nachdem, in welchem Molekül, sie vorkommen. Also wenn ich zum Beispiel Methanol habe oder H2O, dann habe ich da offensichtlich jeweils in eine OH-Gruppe drin. Aber es wird auch klar sein, dass halt die spektroskopischen Eigenschaften oder die Dissoziationseigenschaften, die Energie, die ich aufwenden muss, um das H und das O zu trennen, diesen beiden Molekülen durchaus unterschiedlich sein werden. Also es nützt mir nicht ganz so viel, wenn ich jetzt meinetwegen im Methanol das Ganze messe und damit jetzt meine Standardbildungsenthalpien vom Wasser ausrechnen möchte, weil je nachdem, welche Moleküle ich das habe, das doch wieder leicht anders sein wird. Das kann man also als grobe Richtlinie nehmen, um mal zu gucken, wie die Enthalpien ungefähr sein könnten. Aber wenn man es genau haben möchte, muss man es eben halt doch noch direkt messen. Okay? Gut. Damit sind wir mit diesem Kapitel fertig und kommen zum absoluten nächsten Höhepunkt. Meinem Lieblingskapitel auch. Wir kommen nämlich jetzt zur Entropie. Und dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Zweiter Hauptsatz. Der Thermodynamik. Der Ausgangspunkt ist, dass wir wissen, dass Energie konserviert ist. Das heißt nur, dass Energie von einer Form in die andere umgewandelt werden kann. Aber das reicht nicht aus, um die Natur zu begreifen und zu verstehen. Wenn wir Eis in die Hand nehmen, dann schmilzt das Eis. Aber genauso gut könnten wir auch Wasser in die Hand nehmen und das Eis könnte gefrieren und die überschüssige Wärme könnte in die Hand abgegeben werden. Also man könnte ja quasi, dass die Hand dem Wasser Wärme entzieht und dann hat man Eis in der Hand liegen. Jeder von uns weiß, das passiert nicht. Während man Eis in die Hand nimmt, das passiert durchaus. Oder wenn man einen Ball fallen lässt, einen Gummiball, dann wird die kinetische Energie oder potenzielle Energie umgewandelt in kinetische Energie, die in Deformationsenergie und das wird dann wieder zurückgewandelt und der Ball springt wieder nach oben. Nämlich weil diese Deformationsenergie auch in die Bodenmoleküle quasi übertragen wird und das wird dann wieder zurückgeprellt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, naja, wir können dieses Stück Kreide hinlegen und wenn jetzt alle Moleküle hier in dieser Platte anfangen, plötzlich in eine Richtung zu schwingen, dann könnte die Kreide auf einmal natürlich nach oben geschleudert werden. Das würde den ersten Hauptsatz der Thermodynamik, den Energiehaltungssatz, in keinster Weise beeinflussen. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir haben eine Kammer mit einem Schieber da drin, auf der einen Seite haben wir ein Gas mit hohem Druck, auf der anderen Seite haben wir ein Vakuum, wir ziehen den Schieber raus, was passiert? Das Gas strömt in beide Kammern hinein. Warum kann es nicht passieren, dass alle Gasmoleküle sich überlegen, ja, wir wollen nur in der linken Hälfte sein und spontan alle nach links und dann kann man den Schieber wieder zumachen, hat rechts ein Vakuum. Das würde also den ersten Hauptsatz der Thermodynamik in keinster Weise irgendwie beeinträchtigen. Oder wir haben ein Stück Metall, einen Metallstift zum Beispiel, und der hat eine bestimmte Temperatur und es würde auch nicht den ersten Hauptsatz der Thermodynamik oder Energiehaltungssatz irgendwie beeinflussen, wenn jetzt zum Beispiel das Ende heiß und das Ende plötzlich kalt würde. Ganz spontan. Ich würde einfach nur eine Umverteilung der Wärme in diesem Stift erzeugen. Energie ist nicht erzeugt oder umgewandelt worden, nur anders im Stift verteilt. Passiert auch nicht. Manche Sachen, dass das nicht einfach spontan hochspringt und sowas, ist ja gut, dass das nicht passiert. Das würde sonst ein recht gefährliches Leben für uns werden. Andere Sachen zum Beispiel, hat das Beispiel schon letzte Mal gebracht, es gibt ein riesen Reservoir an Wärmemenge, die in den Ozeanen gespeichert ist. Indischer Ozean, 30 Grad Wassertemperatur, Oberflächentemperatur. Wenn ein Schiff darüber fahren würde und ein ganz klein wenig nur von dieser gespeicherten Wärmemenge dem Ozean entzieht und das halt in Arbeit, in eine Turbine umsetzt, dann könnten wir sämtliche Schiffe der Welt auf, ich weiß nicht, wie viel tausend Jahre lang permanent fahren lassen, ohne dass sich irgendetwas an dieser Erde tatsächlich ändern würde. Es würde unsere Energieprobleme quasi lösen. Geht aber nicht. Also irgendetwas muss da im Wege stehen, das uns sagt, auch wenn wir darauf achten, dass wir nicht Energie aus nichts erzeugen, also Energiehaltungssatz bewahrt ist, dass eben all diese schönen Sachen nicht passieren können, sondern dass gewisse Reaktionen spontan immer nur in eine Richtung abläufen und nicht in die andere Richtung. Eis schmilzt in der Hand und so weiter. Oder ein Gas expandiert ins Vakuum. Die anderen Fälle finden nicht statt. Also irgendwie brauchen wir noch eine Funktion, die uns quasi so die Richtung von Reaktionen angibt. Und diese Funktion, die ist halt die Entropie. So, also eine Funktion, um spontane Prozesse zu beschreiben, das ist die Entropie und die kürze mit S ab. Und Entropie hat etwas mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Und was genau das mit der Wahrscheinlichkeit zu tun hat, das werden wir uns dann noch ansehen. Aber es gibt, warum die Entropie so interessant ist, ist das Folgende. Ihr werdet, der eine oder die andere wird wahrscheinlich schon aus der Schule noch wissen, dass Entropie ein Maß für die Unordnung ist. Und dass halt der zweite Hauptsatz letztendlich lautet, die Entropie des Universums nimmt immer nur zu. Das kann man auch auf jedem Schreibtisch normalerweise sehen. Da nimmt die Unordnung auch automatisch und stets zu. Also irgendwo ist das schon ein sehr nachdrücklich nachweisbarer Hauptsatz. Aber es gibt da auch sehr interessante Überlegungen, dass zum Beispiel, wenn die Entropie nicht existierte, wenn es also keine irreversiblen Prozesse gäbe, denn damit ist das Ganze auch gekoppelt, dass es halt irreversible Prozesse gibt, weil die Entropie nur zunehmen kann, welcher ganz, ganz wichtige Parameter, der unser Leben wie kein anderer bestimmt, welcher wichtige Parameter würde nicht existieren, wenn es nur reversible Prozesse und keine Entropie gäbe? Ganz genau. Die Zeit existiert nur dadurch, dass es irreversible Prozesse gibt. Denn wenn alles reversibel wäre, dann könnten wir jetzt nicht unterscheiden, ob der Zustand, in dem wir jetzt hier sind, nicht vor 5 Jahren oder vor 5 Minuten schon mal da war. Wir wüssten nicht, ob sich irgendwas entwickelt hat. Wir hätten keine Zeitachse mehr. Wenn also alles reversibel wäre, keine Entropie da wäre, gäbe es keine Entwicklung und keine Zeit. Interessanterweise, wenn man das Ganze hat das Ganze auch astrophysiologische Bedeutung. Wenn man das sich anguckt, dann expandiert unser Weltall ja. Das bedeutet, dass astrophysiologisch die Unordnung zunimmt. Wir verteilen die Materie in immer größeren Bereichen. Jetzt sagt ja eines unserer Standardmodelle des Universums voraus, dass diese Expansion sich irgendwann wieder in eine Kontraktion umwandelt. Und dann laufen tatsächlich dann vorausgesagt alle Prozesse rückwärts. Was bedeutet, wir gehen von einem Zustand größter Unordnung in einen Zustand größter Ordnung, nämlich in die Singularität des Urknalls wieder zurück. Wenn das stattfinden würde, dann würde zum Beispiel auch alle Prozesse rückwärts laufen und die Entropie würde quasi dann damit aufgehoben oder das Vorzeichen dann ändern. Es gibt also durchaus sehr interessante, teils philosophische Fragestellungen und Prozesse, die mit der Entropie verbunden sind. Und deswegen finde ich halt persönlich die Entropie so wahnsinnig interessant, auch weil letztendlich wir das Leben oder das Leben einer Zelle nur damit dann letztendlich erklären können, dass, weil eine Zelle ist ja ein sehr geordneter Zustand, richtig? Also die meisten Zellen, also eigentlich. Wie schafft die Natur es nun, so einen geordneten Zustand herzustellen? Nun nur dadurch, dass die Zelle in ihrer Umgebung mehr Unordnung erzeugt, als sie an Ordnung hat. Indem zum Beispiel Glucose abgebaut wird in CO2 und H2O und die halt jetzt in kleine Moleküle unabhängig voneinander herumwabern können. Dadurch wird halt mehr Unordnung erzeugt. Das heißt, jeder von uns kann nur dadurch leben, indem wir mehr Chaos in unserer Umgebung erzeugen. Und damit möchte ich es für heute bewenden lassen. Wir gucken uns dann gleich noch das Paper dann an.